ARD.
MDR aktuell. Die Reportage.
Ein Wohnblock in Leipzig nahe dem Bayerischen Bahnhof. Davor steht David, 41 Jahre alt. Er kommt gerade von einem Arzttermin, raucht eine selbstgedrehte, hört Musik unter Kopfhörern. Er wartet auf Claudia Naumann, seine Betreuerin. Auf dem Weg in Davids Wohnung legen wir fest, was über ihn im Radio zu hören sein darf.
Ich will ganz genau beschreiben.
Soll ich die Schuhe hier draußen lassen?
Nee, die können auch anbleiben.
Das hatten wir eben schon angefangen, so ein bisschen zu besprechen. Also, ich darf deinen Vornamen nennen.
David reicht, ja.
David.
Und in Leipzig geboren.
Wir nehmen am Wohnzimmertisch von Davids Einzimmerwohnung Platz. Der 41-Jährige ist ein sehr offener Mensch, macht kein Geheimnis aus seiner Erkrankung. Er leidet an einer chronisch-schizophrenen Psychose.
Dann kam aber das Schizoaffektiv mit dazu. Und das Schizoaffektiv, das habe ich auch gemerkt, dass das ja zutrifft, dass man sehr auf Gefühle reagiert und sehr sich so von Emotionen sehr lenken lässt.
David erzählt von seiner Krankengeschichte, die vor 20 Jahren beginnt. Manchmal beschreibt er Krankheitsepisoden sehr klar, manchmal fällt es ihm schwer, das Erlebte in Worte zu fassen.
Also 2004 war das, da hatte ich bei meinem Vater gewohnt. Also das muss ich mir dazu sagen, das war jetzt nicht so das total gute Verhältnis zueinander. Und dann bin ich sehr, sehr aggressiv ihm gegenüber geworden. Dann hatte er... Also da hatte ich schon gemerkt, das ist jetzt kein Fall für Polizei oder sowas. Also er merkte schon, wusste schon, das ist eher vom Psychischen, hat den Krankenwagen gerufen. Und dann war ich, da gab es noch in der Liebigstraße, gab es noch eine Psychiatrie. Und dann war die erste Nacht dort irgendwie, dann war die Vereinbarung, ich darf tagsüber irgendwie mein Ding machen und muss aber abends wieder da sein. Dann war es aber so... Irgendwie hat es absolut nicht gepasst und habe dann halt einfach gleich meinen ganzen Krams genommen und bin dann nicht wieder aufgetaucht. Und dann war es so, dass das war auch mein Vater mit mir zu meinem damaligen Hausarzt ist und der sagte direkt Psychose als Scherbetz. Als Scherbetz die große Psychiatrie in Schkeuditz.
Es folgen immer wieder manische Phasen mit Psychiatrieaufenthalten, in denen er auch die Kontrolle über seine Finanzen verliert.
So zwischen 2004 und 2010 grob, da hatte ich so viele Verträge abgeschlossen und Sachen gekauft. Und es ging von Al Scherbitz dann noch aus, dass gesagt wurde, nee, da brauchst du eine Regulierung, Assistenz, sprich Betreuung.
Und so kam vor 14 Jahren Claudia Naumann in Davids Leben als rechtlich bestellte Betreuerin. Für die Reportage sagt sie sofort zu. Man kann über die 40-Jährige sagen, ihr Beruf ist ihre Leidenschaft und ihr Terminkalender gut gefüllt. Einmal im Monat treffen David und sie sich persönlich, entweder bei Claudia Naumann im Büro oder bei David in der Wohnung. Dann besprechen sie vor allem die Finanzen.
Also das ist das Taschengeldkonto, das ist dein Hauptkonto, weil das noch von dem Sparbuch drauf ist und das ist das Sparbuch.
Ja.
Genau, das ist immer der Gesamtstand.
Okay.
Es ist was drauf, das ist nicht leer, das ist schon mal gut.
Genau.
Wie bist du denn klargekommen letzte Zeit und ja, wie ist so dein Wunsch? Und wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, wie es dein Plan ist. Also Monat ist ja noch lang, heute ist ja 1.7.,
genau.
Ne? Also geht ja noch ein bisschen was ab.
Ich gucke auf jeden Fall, dass das so bleibt, ohne extra Geld, außer eben halt die Sachen, diese 2x50 extra.
Die man sowieso extra geplant.
Genau.
Nicht weit von Davids Wohnung, das Amtsgericht Leipzig. Betreuungsabteilung, 4. Stock. Richterin Ronja Lachnit und Rechtspflegerin Janine Dönitz empfangen im Büro. Sie wollen erklären, wie es zu Betreuungen kommt.
Was muss gegeben sein, was muss erfüllt sein für all diese Menschen sozusagen, damit eine Betreuung dann in Frage kommt?
Also sie müssen an einer Krankheit oder einer Behinderung leiden, wobei es unerheblich ist, ob es eine körperliche Erkrankung oder eine psychische Erkrankung, eine geistige, seelische oder körperliche Behinderung ist. Und aus dieser Erkrankung heraus muss ein Unterstützungsbedarf bestehen, dass jemand zum Beispiel nicht in der Lage ist, die Ämterangelegenheiten zu regeln, also Anträge zu stellen, beziehungsweise nicht in der Lage ist, ja, Sachverhalte zu greifen und entsprechend zu reagieren.
Erklärt Richterin Lachnit, die Betreuungsabteilung leitet. Die allermeisten Betreuungen werden durch Krankenhäuser, Psychiatrien oder Heime angeregt, wie im Fall von David. Oft geht es dann auch um kurzfristige Betreuung, etwa weil eine Person zum Beispiel nach einem Unfall im Koma liegt und nicht selbst in eine OP einwilligen kann. Auch Verwandte oder aufmerksame Nachbarinnen und Nachbarn können Betreuungen anregen oder Behörden wie das Jugendamt, die feststellen, dass zum Beispiel eine Mutter Unterstützung braucht. Dann wird das Verfahren in Gang gesetzt. Richterin Ronja Lachnit beschreibt im juristischen Fachjargon, wie das abläuft.
Wenn wir eine Anregung bekommen, übersenden wir die erstmal an die Betreuungsbehörde unserer Stadt. Das ist sozusagen unser ermittelndes Organ, das sich mit Verwandten unterhält, mit anderen Beteiligten, versucht den Betreuungsbedarf objektiv erstmal festzustellen, die auch ein Gespräch mit der betroffenen Person führt. Und dann entscheiden wir, ob das, was sozusagen bislang an Sachverhalt feststeht, möglicherweise zu einer Betreuungsbedürftigkeit führt. Dann geben wir in der Regel ein Gutachten in Auftrag, weil sozusagen der Betreuungsbedarf auch aus medizinischer Sicht feststehen muss. Und sobald wir das Gutachten haben, bestimmen wir einen Termin zur Anhörung und dann gehen wir quasi als allerletztes zum Betroffenen und besprechen mit dem den gesamten Sachverhalt, das Gutachten, das Verfahren, die Person des Betreuers, die einzelnen Aufgabenbereiche für eine Betreuung und gucken eben, wie ist seine Sicht der Dinge, wie steht er dazu. Und das ist sozusagen dann das Letzte vor dem endgültigen Beschluss zur Anordnung einer Betreuung.
Bis es zum Beschluss kommt, kann es, außer in eiligen Fällen, 4 bis 6 Monate dauern, sagt Lachnit. Etwa 7.800 Betreuungsverfahren sind im Amtsgericht Leipzig aktuell anhängig. Wie viele Menschen in ganz Deutschland betreut werden, lässt sich nicht genau sagen. Die aktuellsten Daten liefert eine Statistik der Betreuungsgerichte des Bundesamtes für Justiz von 2021. Demnach gab es etwas mehr als 1 Million Betreuungsverfahren. Allerdings fehlen dort die Daten aus den 4 Bundesländern Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein. Klar ist aber, es müssten längst nicht so viele sein, sagt die Richterin.
Wichtig ist zu wissen, dass man so ein Betreuungsverfahren auch abwenden kann, indem man Vorsorge trifft, mit einer Vorsorgevollmacht. Es gibt da ein paar Ausnahmen, aber dem Grunde nach dürfen wir dann keinen Betreuer bestellen. Und es ist einfach ein ganz wichtiger Schritt, ganz sinnvoller Schritt, der bei uns im Gericht auch eine erhebliche Anzahl an Verfahren verringern könnte, zum Beispiel diese Verfahren, die wir aus den Krankenhäusern bekommen. Das sind in der Regel gesunde Menschen, wo einfach ein Akutereignis im Leben eingetreten ist. Und hätten die vorher Vorsorge getroffen, müssten wir nicht die Betreuung anordnen und dann auch die Familie in dieser Ausnahmesituation mit diesem Betreuungsverfahren belasten.
Die Betreuungsstatistik von 2021 zeigt, nur in 4% der Fälle, in denen erstmals über die Einrichtung einer Betreuung entschieden wurde, lag eine Vorsorgevollmacht vor und eine Betreuung wurde deshalb abgelehnt. Bis zur Vorsorgevollmacht sind es dabei nur wenige Klicks. Vordrucke, die man ausfüllen und ausdrucken muss, gibt es zum Beispiel auf der Seite des Bundesjustizministeriums. Alle, die in dieser Reportage zu Wort kommen, haben auch deshalb zugesagt, weil sie gegen Stigmata, Klischees und Vorurteile wirken wollen. Ronja Lachnit betont, eine Betreuung ist keine Entmündigung. Und dass sich bestellte Betreuerinnen oder Betreuer am Vermögen der betreuten Personen bereichern,
kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen,
sagt Janine Dönitz. Die Rechtspflegerin ist Gruppenleiterin in der Betreuungsabteilung am Amtsgericht Leipzig. Sie und ihr Team kontrollieren die Finanzen der Betreuungen.
Dann könnte auch unter Umständen festgestellt werden, wenn es Unregelmäßigkeiten in der Vermögensverwaltung gibt.
Regelmäßig müssen die eingesetzten Betreuerinnen und Betreuer Rechnungen vorlegen und das Vermögen auflisten. Dönitz sagt, wenn ihnen etwas auffällt, dann meist, wenn Familienangehörige zu ehrenamtlich eingesetzten Betreuern werden. Denn auch das ist möglich und oft der Fall. Dann wird die persönliche Eignung der oder des Ehrenamtlichen geprüft. 2023 gab es eine Reform des Betreuungsrechts, nach der Ehrenamtliche außerdem einen Auszug aus dem zentralen Schuldnerverzeichnis und ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen müssen, bevor es zu einer Betreuung kommt.
Was sind Punkte, wo Sie sagen, wo Sie hellhörig werden würden und sagen würden, da fragt man nochmal nach oder lässt sich das nochmal erklären?
Ein wenig hellhörig wird man bei Geschenken. Durch den Betreuer von der betreuten Person an andere Familienangehörige oder so. Da war es bis zur Gesetzesänderung im Januar 2023 so, dass es ein grundsätzliches Schenkungsverbot gab. Jetzt wurde das geändert in einen Genehmigungsvorbehalt. Heißt, der Betreuer dürfte theoretisch was verschenken, muss es aber genehmigen lassen vom Gericht.
Fehler passieren meist aus Unwissenheit, sagt Dönitz.
Wir haben verschiedene Verfahren, wo gerade Familienangehörige zu Betreuern bestellt wurden, wo meinetwegen das geistig behinderte Kind 18 geworden ist. Jahrelang haben Mutti und Vati alles für das Kind geregelt, haben alles, was Gelder und Finanzen betraf, über ihr eigenes Konto laufen lassen, weil das ja normal war. Und da ist es dann meistens schwierig, nach Anordnung der Betreuung Verständnis dafür zu bekommen, dass ein eigenes Girokonto für das Kind dann eröffnet werden muss und dass dann sämtliche Einnahmen des Kindes auch über sein eigenes Konto laufen müssen und das nicht mehr gemeinsam gewirtschaftet werden kann aus einem Topf.
Ein Blick in die Statistik der Betreuungsverfahren von 2021 zeigt,
rund 57% der Betreuungen wurden durch Berufsbetreuer geführt, circa 41% von Ehrenamtlichen, meist sind das Familienangehörige. Nicht ganz 3% der Betreuungen wurden von Ehrenamtlichen und beruflichen Betreuern gemeinsam geführt. Betreut wurden häufiger männliche als weibliche Personen. Das durchschnittliche Alter der Betreuten lag 2021 bei 54 Jahren. Am häufigsten dauerten die Betreuungsverhältnisse mehr als ein bis einschließlich 5 Jahre. In 4 von 5 Fällen hatten die Betreuenden die Aufgabe, sich um das Vermögen und die Gesundheit der Betreuten zu kümmern.
Ehrenamtliche verdienen mit geführten Betreuungen kein Geld. Sie können sich tatsächlich angefallene Kosten wie Fahrt- oder Portokosten ersetzen lassen oder sie machen eine Aufwandspauschale geltend. Aktuell sind das 449 Euro im Betreuungsjahr, erklärt Rechtspflegerin Janine Dönitz. Wie viel Berufsbetreuer pro geführter Betreuung verdienen, hängt dagegen von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen vom Bildungsabschluss des Betreuers, zum anderen von den Umständen des Betreuten. Lebt die Person im eigenen Wohnraum oder in einer Pflegeeinrichtung? Wie lange läuft die Betreuung? Man geht davon aus, dass am Anfang einer Betreuung mehr Arbeit anfällt als im Verlaufe der Zeit. Hat die betreute Person mehr als 10.000 Euro verfügbares Vermögen und zahlt die Betreuung damit aus eigener Tasche? Oder ist sie mittellos und die Vergütung kommt aus der Staatskasse? Es ist kompliziert, aber Janine Dönitz hat ein Beispiel vorbereitet.
Und zwar haben wir einen mittellosen Heimbewohner, Betreuer mit Hochschulabschluss, also höchste Vergütungsstufe, würde im ersten Jahr insgesamt 2.787 Euro bekommen. Im zweiten Jahr der Betreuung 1.692 und ab dem dritten Jahr jährlich 1.224 Euro. Derzeit dieses Jahr und 25 zuzüglich noch monatlich 7,50 Euro Inflationsausgleichszahlung.
Dönitz sagt, wie viele Betreuungen ein Berufsbetreuer übernehmen kann, läge vor allem daran, wie gut er oder sie sich organisiert. Ob Angestellte oder ein Verein den Schriftkram erledigen oder ob man alles selber macht. Die Spannweite reiche von 15 Betreuungen bis hin zu 70. Der bundesweite Schnitt für die Führung von Betreuung läge bei 37,5 Verfahren. Claudia Naumann gehört zu denen, die sehr viele Betreuungen führen. Ein paar mehr als 60, sagt sie. Weil sie schon lange dabei ist und weil sie 2013 ihre Selbstständigkeit aufgegeben und den Betreuungsverein Sorgenfrei e.V. gegründet hat. Der Verein hat seine Räume in einem Wohnblock in Leipzig-Paunsdorf.
So, dann öffnet mal die Heiligenhallen. So. Klein und fein bei uns, aber halt alles voll.
Und viele Akten, ne?
Genau, hier haben wir auch Akten. Hier ist der... Ein großer Besprechungsraum, halt, wo die ganzen Berichte, also das ist alles voll Akten, also alle Schränke voll.
Nicht nur jeder Regalmeter steht voller Ordner, es gibt auch noch 2 gemietete Lagerboxen voller Akten. Wenn eine Betreuung beendet wird, werden die Ordner den Betroffenen oder nach der Einwilligung den Angehörigen übergeben. Verstirbt eine betreute Person und es sind keine Angehörigen da, verbleiben die Akten 30 Jahre lang beim Verein, um auch dann rechtlich sicher noch alles nachweisen zu können, sollte doch noch jemand einen Erbanspruch stellen.
Es kommt schon was zusammen und es wird doch immer mehr.
Die Vereinsräume sehen nach viel Papierkram, nach viel Bürokratie aus. Doch das ist nur die eine Seite des Berufs und die, die für Claudia Naumann den Beruf nicht ausmacht. Sie bezeichnet sich selbst als Sozialarbeiterin. Die wichtigsten Eigenschaften bei Betreuerinnen und Betreuern sind für sie
ein großes Helfersyndrom, Wertschätzung dem anderen gegenüber und menschlich.
Sie sagt, es gehe beim Beginn einer Betreuung eigentlich immer um eine menschliche Notsituation der Betroffenen.
Das sind Menschen, die einfach mal eine Lebenskrise hatten, die viele Schulden hatten. Ne? Das hat klein angefangen und dann der Strudel zog sie nach unten, die gesundheitlich vielleicht eine Suchterkrankung dazu kam und sich Stück für Stück wieder hochgekämpft haben. Und die durfte ich begleiten. Das fand ich immer sehr schön, ne? Dass man das positiv sieht, wo man sagt, okay, sie machen erstmal eine Therapie, dass ich die ganze Post wegnehme, damit sie keine Sorgen mehr haben, gerade wenn es um Schulden geht, dass wir gucken wegen Privatinsolvenzverfahren. Und wenn das alles dann wieder Stück für Stück läuft, die wieder mehr Mut haben. Und das klappt recht gut, wirklich verschiedene Betreute, die ich schon entlassen durfte.
In ihrer 17 Jahre währenden Berufserfahrung hat Claudia Naumann 18-Jährige genauso betreut wie 96-Jährige. Menschen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen, mit psychischen Erkrankungen, mit Alterserkrankungen wie Demenz, Menschen im Koma. Sie hat Insolvenzen begleitet, Erbschaften geregelt, Anträge bei Ämtern gestellt, mit Betreuten Wohnungen gesucht, Arzttermine vereinbart. Alles, was das Leben so bereithält, sagt sie. Betreuerin ist die 40-Jährige nach dem Studium der Erziehungswissenschaften mit Psychologie und Soziologie im Nebenfach durch Zufall geworden.
Ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Ich bin da reingeschmissen worden ins kalte Wasser, aber es war voll mein Ding. Es hat gepasst, wirklich Topf auf Deckel.
Mit den Schicksalsschlägen, die ihr begegnen, gut umzugehen, hat Claudia Naumann mit der Zeit gelernt. Wenn sie mal nicht gut schafft, abzuschalten, hilft es ihr, mit einer Kollegin oder einem Kollegen aus dem Verein zu telefonieren. Wenn jemand die Hilfe nicht annimmt und sich verweigert, wird das Betreuungsverhältnis wieder aufgelöst. Das passiert selten, ist aber manchmal so, sagt Naumann.
Ich sage mir immer, es ist ja nicht mein Leben. Also ich versuche mich da wirklich abzugrenzen und es gelingt mir bisher ganz gut, muss ich sagen, mit den Jahren.
So wie Claudia Naumann nach dem Studium zufällig Betreuerin wurde, geht es vielen Berufsbetreuern. Im Verein Sorgenfrei arbeiten überwiegend Quereinsteiger. Aus der Altenpflege, dem Kita-Bereich, eine ehemalige Arzthelferin und ein Richter in Rente sind dabei. Doch es reicht nicht. Rechtliche Betreuerinnen und Betreuer werden händeringend gesucht. Harald Freter, Geschäftsführer des Bundesverbands der BerufsbetreuerInnen, schreibt:
Wir vernehmen Land auf, Land ab Meldungen über Schwierigkeiten der Betreuungsbehörden und Gerichte geeignete BetreuerInnen zu gewinnen. Aufgrund der Altersstruktur ist zu erwarten, dass in den nächsten Jahren verstärkt BerufsbetreuerInnen den Beruf aufgeben werden.
Zudem geht er davon aus, dass die Zahl der Betreuungsbedürftigen ebenfalls aufgrund des demografischen Wandels und Erkrankungen wie Altersdemenz weiter steigen wird. Konkrete Zahlen dazu liegen nicht vor. Betreuer oder Betreuerin werden kann prinzipiell jeder. Es ist kein klassischer Ausbildungsberuf. Seit dem Inkrafttreten der Rechtsreform im Januar 2023 gilt, man muss sich bei der Stammbehörde registrieren lassen, dort einen entsprechenden Versicherungsschutz, die persönliche Eignung und Sachkunde nachweisen. 270 Stunden Lehrgang muss man dafür machen. Die Kosten für einen Kurs per Fernstudium liegen bei rund 2.500 Euro. Claudia Naumann sagt, dass die Kosten im Berufseinstieg abschreckend wirken. Und die Verantwortung, die der Beruf mit sich bringe, wiege schwer.
Wenn ich umkippe, ist ein Problem, weil kein anderer kommt ans Geld ran, nur der Betreuer. Und das ist eine große Schwierigkeit und damit muss man auch klarkommen, mit dieser Verantwortung, die man damit hat. Mit dieser Verantwortung, und man ist ja oft der Fußabtreter bei allen, ne? Man kriegt den, können die wenigstens umgehen.
Wenn Claudia Naumann von Fußabtreter spricht, meint sie, dass viele Leute eine falsche Vorstellung von ihrem Beruf haben.
Ganz, ganz wichtig ist generell, finde ich, dass wir Betreuer heißen, ja, aber nur eine rechtliche Vertretung sind. Wir putzen nicht Wohnung, wir räumen nicht auf, wir gehen nicht einkaufen, wir machen keine alltägliche Hilfe, sind auch kein Pflegedienst, weil die Diskussion haben wir nämlich ganz, ganz oft. Jeden Tag fast. Mit den Ärzten, Pflegediensten, Vermietern. Das sind so die klassischen Dinge. Oder auch andere Behörden, ne, die dann immer sagen, na, wozu sind Sie dann Betreuerin?
David, der schon lange von Claudia Naumann betreut wird, hat darauf eine Antwort.
Ja, Assistenz, genau, würde ich sagen. Ja, größtenteils, ja.
Wieso rechtlich sein sollte.
Genau. Es war immer, dass ich eine Assistenz hatte und mich unterstützt gefühlt habe.
In seiner Wohnung lässt er zusammen mit Claudia Naumann ihre gemeinsame Zeit Revue passieren.
Du warst dreimal ganz groß in der Klinik. Einmal davon musste ich nur unterbringen. Und man hat auch immer in den Phasen gemerkt, in den Krankheitsphasen, da hast du dich wie ein kleines Kind benommen. Also ne, du hast immer regelrecht um Geld gebettelt. Ja. Ne, das war ganz schwierig, daran zu kommen, um dir zu sagen, es ist aber gar nichts da. Ne?
Also manchmal war es dann so eine so ein übertriebener Lebenshunger, sodass ich dann irgendwie ganz viel weggehen, ganz viel rumspazieren. Also es gab auch Phasen, da bin ich wirklich, kann man sagen, bis zur Erschöpfung irgendwie rumgelaufen. Oder halt auch, noch?
Also auch Dinge verschenkt.
Ja.
Also das ist schon, das glaube ich, nach dem zweiten Mal oder so, bevor der Unterbringung, da kam ich hier in die Wohnung rein und all deine Sachen lagen auf einem riesengroßen Haufen.
Ja.
Alles hast du auf den Haufen gepackt und war dir alles nicht wichtig und das konntest sich jeder nehmen, was er wollte. Ist dann im Nachgang schade, weil das, was da alles an Werten weggegeben wurde, musste man sich wieder ersparen.
Einmal musste Claudia Naumann David während einer manischen Phase in der geschlossenen Psychiatrie unterbringen. Schwierig für sie, für seine Eltern, die immer mit einbezogen wurden.
Wir hatten halt auch Angst, es war Sommer, du bist oben ohne Frei überall, ne? Du hattest am Körper schon einen relativ guten Sonnenbrand, ne? War es dann auch auf manche Leute gestoßen, die es nicht so gut mit dir meinten, ne? Die dich dann eher verletzt haben oder dir was angetan haben. Und dann war so eine Situation, dass du hier im Haus aufs Dach hoch wolltest, wo wir dann schon mal Angst hatten, ne? Denkst du jetzt, ich bin ein Vogel, kann fliegen und geht aufs Dach. Also das war so dann der Grund.
Nach ein paar Tagen konnte er für die Unterbringung Verständnis aufbringen, erinnert sich David. Heute sagt er, sie war das Beste, was ihm passieren konnte. Seit 2019 ist er in der Leipziger Unipsychiatrie ambulant in Behandlung. Dort fühlt er sich zum ersten Mal richtig gut aufgehoben. Jede Woche besucht er die Tischtennis- und die Spaziergangsgruppe. Alle 1 bis 2 Monate sieht ihn ein Arzt. Seine Energie kann er jetzt viel besser lenken, sagt David. Und wenn er merkt, dass er psychisch instabiler wird, kann die Dosierung der Medikamente rechtzeitig angepasst werden. Seit 4,5 Jahren ist er stabil. Bei seiner Erkrankung ist die Prognose ab 3 Jahren Stabilität sehr gut. David bezieht Bürgergeld, da ihm die Berufsunfähigkeit attestiert wurde. Er darf sich nicht überfordern, sucht sich im Alltag aber immer wieder kleine Nebenjobs. Repariert Computer für Bekannte oder hilft ehrenamtlich zum Beispiel in der Drogenhilfe. Im Februar konnte das ambulant betreute Wohnen aufgelöst werden. Davids Ziel ist es, in ungefähr einem Jahr so weit zu sein, sein monatlich zugewiesenes Geld wieder komplett selbst zu verwalten.
Fühlt sich schon gut an, ja, auf jeden Fall.
Und wenn es so weitergeht, dann wird auch die Betreuung irgendwann wieder aufgelöst werden können.